Ja, liebe Geschwister, mir liegt heute Morgen ein Thema auf dem Herzen, das eigentlich auch schon beim Brotbrechen einmal so angesprochen wurde und angeklungen ist. Und das ist der wiederkommende Herr Jesus Christus und auch unsere Herzenshaltung, die wir zu ihm haben. Ja, ich möchte ein paar Verse aus Offenbarung 22 mit uns lesen. Wie gesagt, sie sind zum Teil schon gelesen worden heute Morgen. Wo der Herr Jesus in diesem letzten Buch der Bibel, in diesem prophetischen Buch, zu uns redet und uns in Liebe darauf hinweist, dass er bald kommt. Vers 7 zunächst mal von Offenbarung 22. Siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und dann geht es weiter, Vers 10 bis 13. Und er sprach zu mir, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte über weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Und dann Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und dann zum Abschluss dieses Buches der Offenbarung, da lesen wir, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Also die Bibel lehrt uns und die Bibel zeigt uns, dass der Herr Jesus, der herrliche Sohn Gottes, der das Opfer am Kreuz für uns vollbracht hat, der Mensch wurde und das erste Mal gekommen ist, um die Menschen zu erretten aus ihren Sünden, alle, die sich zu ihm bekehren und an ihn glauben, dass er auferstanden ist und wieder in den Himmel aufgenommen wurde. Und als der verherrlichte Herr vom Himmel, bringt er diese Botschaft den Gläubigen auf der Erde durch den Apostel Johannes. Und da kommt am Anfang und am Ende auch dieses vor, siehe, ich komme bald. Und das heißt, der Herr möchte, dass wir uns diese Tatsache, dass er jederzeit auch wieder von seiner Position der Herrlichkeit im Himmel zur Rechten Gottes zurückkehren kann. Dass er hier auf die Erde kommt, um dort noch einmal sein Werk zu tun und zu vollenden, indem er zunächst die Gemeinde zu sich entrückt und in den Himmel hineinführt, die seine Brautgemeinde, die er erlöst hat. Und indem er dann auch als König und Herrscher und Richter kommt, um sein Reich auf der Erde aufzurichten. Und in erster Linie spricht er dieses Ich komme bald zu den Seinen. Und für uns bedeutet es, wir werden erinnert an die Hoffnung der Entrückung, an die Hoffnung, dass wir wissen dürfen, der Herr Jesus kann jederzeit kommen, um uns zu sich zu holen. Und wir dürfen wirklich auch dem Herrn vertrauen. Wir dürfen auf ihn warten, wir dürfen ihn erwarten und zwar beständig eigentlich. Nicht nur ab und zu, wenn wir daran erinnert werden, sondern eigentlich beständig. Wir lesen das ja in 1. Thessalonicher 1, was eigentlich auch unsere Haltung sein sollte, was die Haltung der ersten Gläubigen schon damals war, Vers 9 und 10, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Also bevor die Zorngerichte Gottes über diese Erde kommen und die gottlosen Menschen gerichtet werden von dem Sohn Gottes, vorher erwartet die Gemeinde den Herrn Jesus, damit er sie verherrliche, auferwecke, in den Himmel hineinführe. Und dort im Himmel findet dann auch die Hochzeit des Lammes statt, diese Vereinigung des Bräutigams mit der Braut. Und dann wird die Brautgemeinde auch wieder mit dem Herrn als König und Richter auf die Erde kommen, in ihrem verherrlichten Zustand, und wird dann auch die Welt mit richten. Das bezeugt uns Gottes Wort. Aber das, was mir im Moment eben einfach wichtig ist, ist, dass die Frage uns auch damit gestellt wird, warten wir auf den Herrn als den Wiederkommenden? Wie warten wir auf den Herrn? Was ist unsere Herzenshaltung? Was bedeutet es für unser Leben, wenn wir auf den wiederkommenden Herrn Jesus Christus warten? Denn das Problem ist, dass wir, denke ich, alle mit recht unterschiedlichen Empfindungen reagieren, wenn wir mal ehrlich sind, wenn der Herr uns dieses Wort sagt, ich komme bald. Ich denke, viele Gläubige haben so ein bisschen die Haltung, Herr, aber komm jetzt noch nicht. Das hängt vielleicht mit unserem eigenen Leben zusammen, dass wir merken, wir haben da noch eine ganze Menge Baustellen, wo wir eigentlich noch nicht im Reinen sind mit unserem Herrn. Manchmal hängt es auch mit der Sorge zusammen um liebe Angehörige, um Menschen, wo wir denken, oh, wenn der Herr jetzt wiederkommt, dann sind sie verloren. Dann bleiben sie draußen. Dann ist es für sie zu spät. Und das ist ja auch ein ernster Gedanke, dass wirklich, wenn der Herr Jesus wiederkommt, um seine Gemeinde zu entrücken, dass dann gerade für diejenigen, die im Einflussbereich dieser Gemeinde waren, für die, die das Evangelium gehört haben, die eigentlich wussten von dieser Rettung und sie einfach nicht annehmen wollten und gedacht haben, das hat alles noch lange Zeit, dass für die tatsächlich dann ein zu spät gekommen ist und sie nicht mehr die Möglichkeit haben, sich dann später noch zu bekehren, sondern dass da das Gericht auf sie wartet. Das ist ein ernster Gedanke. Und ich verstehe das auch, und es geht, denke ich, jedem so, dass er im Hinblick auf manche Menschen hofft, dass sie einfach sich noch bekehren, bevor der Herr wiederkommt und diese Gnadenzeit zu Ende kommt. Und dennoch, wir finden eigentlich diesen Gedanken, Herr, komme noch nicht in der Schrift. Sondern wir finden, dass wir als Gläubige sagen dürfen, komme bald, Herr Jesus. Und das prüft unsere Herzen. Das hat auch mein Herz geprüft, immer wieder. Und ich war auch eine lange Zeit so, dass ich das alles mit meinen Lippen auch bekannt habe und trotzdem heimlich gedacht habe, oh, hoffentlich noch nicht so schnell. Ja? Und das ist ein Punkt, ja, da sollten wir drüber nachdenken. Denn dieses Wort, ich komme bald, das bedeutet ja eigentlich auch, ich komme unversehens. Ich komme plötzlich. Also dieses bald ist von manchen auch missverstanden worden und manche haben die Bibel dafür kritisiert. Und es gibt ja diese Spötter, die in 2. Petrus 3 genannt werden, die sagen, ja, wo bleibt denn die Verheißung seiner Wiederkunft? Jetzt ist schon so viel Zeit vergangen und er ist immer noch nicht gekommen. Also stimmt es doch gar nicht, was die Bibel sagt. Ja, und der Apostel Petrus erinnert uns daran, dass Gott eine andere Zeitrechnung hat als wir. Ja, das ist das berühmte Wort, dass 1000 Jahre vor Gott sind wie ein Tag. Und dass Gott in anderen Dimensionen rechnet, wenn er sagt, bald. Aber dieses bald kann man eben auch übersetzen, siehe, ich komme unversehens. Ich komme plötzlich. Und ich denke, das ist auch genau der Gesichtspunkt, der immer wieder in Gottes Wort uns vorgestellt wird. Wir wissen nicht, wann unser Herr kommt. Es könnte heute sein, es könnte jetzt sein. Es könnte morgen sein. Es könnte vielleicht auch noch einige Zeit darüber verstreichen, aber was der Herr möchte, das finden wir immer wieder, dass wir in einer Haltung der beständigen Erwartung und Bereitschaft leben, dem wiederkommenden Herrn zu begegnen. Und das ist dieser Appell an unsere Herzen, den Gottes Wort, denke ich, da auch an uns richtet. Sind wir innerlich bereit? Haben wir dieses Verlangen, dass der Herr bald kommen möchte? Und auf dieses Herz zählen auch manche Bibelworte, die eben auch über dieses Kommen reden, die der Herr Jesus zum Teil zu dem jüdischen Überrest gesagt hat, wo dann auch sein Kommen als König mit im Blickfeld ist, aber die auch uns gelten und die auch für uns eine Botschaft haben. Lesen wir mal Lukas 21, so eines von diesen Worten, die der Herr im Hinblick auf sein baldiges Kommen die Jünger gelehrt hat. Lukas 21, Abvers 34. Da heißt es, habt aber Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Es ist interessant, wenn wir das mit Offenbarung vergleichen. Es gibt überall da in diesen Endzeitperspektiven einen Unterschied zwischen den Menschen, deren Heimat im Himmel ist, und den Menschen, deren Heimat auf der Erde ist. Das ist auch hier der Punkt. Ja? Die, die auf der Erde ihre Wohnsitz haben, ihre Heimat haben, ihre ganzen Hoffnungen auf die Erde richten, das sind die, die das Gericht Gottes treffen wird. Und die, die gläubig sind an den Herrn Jesus, die warten auf den wiederkommenden Herrn, deren Heimat und deren Hoffnung ist im Himmel, die ist nicht auf der Erde. Und deswegen geht es auch um unsere Herzenshaltung. Sind wir in dieser Hoffnung auf den Herrn, der vom Himmel herkommt und uns in den Himmel holt? Oder gibt es da noch Dinge, die uns niederdrücken und uns sozusagen wie bleierne Lasten auf der Erde halten wollen, festhalten wollen? Ja? Ich glaube, das ist so ein Punkt, wenn es hier heißt, dass eure Herzen nicht beschwert werden, Rausch und Trunkenheit, ja, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Das ist die Haltung der Weltmenschen. Die haben keine himmlische Hoffnung. Die sagen, wir müssen hier auf der Erde alles noch mitnehmen an Genüssen, an Ekstase, an Höhepunkten, an tollen Sachen. Weil wenn wir tot sind, ist alles aus. Und dann berauscht sich der Mensch. Sei es durch Drogen, sei es manchmal auch durch irgendwelche Irrlehren, durch irgendwelche Ekstase, durch irgendwelche Dinge, die ihn irgendwo in einen religiösen Rausch versetzen sollen. Und er muss dann erleben, dass jener Tag wie ein Fallstrick über ihn kommt. Aber die, die gläubig sind, für die ist dieser der wiederkommende Herr kein Fallstrick, sondern eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Vers 36, darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Diese Verheißung hat die Gemeinde. Die Gläubigen haben die Verheißung, dass sie den Gerichten, die über diese Erde kommen werden, dem Taumel des Antichristen, diesen ganzen schrecklichen Dingen entfliehen werden. Und dass sie vor dem Sohn des Menschen stehen und ihn sehen werden und ihm begegnen werden. Wir werden da noch drauf kommen. Und das sollte sich aber auch auf unsere Herzenshaltung auswirken. Auf der einen Seite sagt der Herr in demselben Kapitel, Vers 28, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ich denke, alle, die die Bibel studieren, die wissen, dass die Endzeit sich mit einem erschreckenden Tempo entfaltet, so wie es das prophetische Wort auch sagt, und dass die Endzeitzeichen immer deutlichere Signale sind. Wir wissen ja, solch ein grundlegendes Endzeitzeichen war die Rückkehr des Volkes Israel in sein Land, 1948, die Eroberung Jerusalems durch die Juden, 1967, ja, das Ende der Zeiten der Heiden ist gekommen, ist ja noch nicht ganz Besitz des jüdischen Volkes, ja, aber es kommt näher. Und ich denke zum Beispiel auch, wenn wir lesen, was mich wirklich auch erschreckt und aufgeweckt hat, dass die Politik weltweit ganz ernsthaft darüber diskutiert, dass das Bargeld abgeschafft werden soll. Ja? Wer da nicht an Offenbarung 13 denkt und an den Antichristen, der einmal alle Menschen daran hindern wird, zu kaufen und zu verkaufen, wenn sie nicht irgendein Mahlzeichen auf der Stirn oder auf der Hand haben, ich denke, der denkt zu wenig nach. Ja? Und wir, die wir wissen, dass die Gemeinde vor diesen Szenen in Offenbarung 13 entrückt wird. Wir müssten uns eigentlich sagen, Leute, wenn das schon so nahe ist, weil das muss ja kommen, sonst könnte ja der Antichrist die Leute gar nicht dran hindern, mit ihrem Bargeld zu kaufen und zu verkaufen, ohne Mahlzeichen, ja, wenn da nicht auch die Abschaffung des Bargeldes beinhaltet wäre. Wenn das schon so nahe vor der Tür ist, wie viel näher ist unser Herr? So ging es mir jedenfalls. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja? Also wir müssen einfach sehen, verschiedenste Zeichen der Zeit zeigen, dass diese letzte Stunde näher kommt und dass wir, die wir die Hoffnung der Entrückung haben, mit dem baldigen Wiederkommen des Herrn wirklich rechnen dürfen und rechnen müssen. Und was sagt der Herr? Habt Acht auf euch selbst. Was ist meine Herzenshaltung? Wie stehe ich zum Herrn? Wisst ihr, wir werden da nachher noch drauf kommen. Ich denke, manche sagen sich, oh Herr, wenn ich so genau nehme, wenn ich jetzt vor dir stehen müsste, dann wären da manche Dinge, die würden zwischen mir und dir stehen. Da wäre ich betrübt, da würde ich mich am liebsten verstecken, anstatt freudig auf dich zuzugehen. Ist es so in unserem Leben? Ihr Lieben, dann ist diese Botschaft von dem bald wiederkommenden Herrn ein liebevoller Appell unseres Herrn Jesus. Bring es in Ordnung. Jetzt. Rasch. Bald. Jederzeit. Bald. Nicht aufschieben. Nicht sagen, kann ich noch nächstes Jahr machen. Ja? Und ich denke, das ist so eine dieser Dinge. Auf der einen Seite ist es eine wunderbare Hoffnung und eine große Freude, wenn wir wissen, wenn unser Herr Jesus vom Himmel herkommt, dann verwandelt er uns. Dann ist dieser Leib der Sünde, unsere ganze elende Existenz hier auf der Erde mit all dem Mangel, mit all den Schwierigkeiten, mit dem Versagen, mit den Sünden, die wir immer wieder auch tun aufgrund unseres Fleisches, alles ist abgeschlossen und vorbei. Denn wir wissen, wenn der Herr mit seinem gebieterischen Zuruf die Gemeinde ruft, dann wird zuallererst mal die Auferstehung und Verwandlung unseres Leibes stattfinden. Und das, was uns so viel Mühe gemacht hat, ob es jetzt leibliche Schmerzen sind, Krankheit, Zerfall oder geistliche Schmerzen, ja, durch die Begierden des Fleisches, durch die Befleckungen dieses Leibes der Sünde, all das wird endgültig vorbei sein. Es wird nichts mehr geben, was in uns sündig wäre. Wir sind dann gleichgestaltet dem Herrn Jesus Christus und wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden dann noch auf dieses wunderbare Wort kommen. Das heißt, eine große Freude. Endlich ist dieses elende Erdendasein vorbei. Ist es so elend für uns? Oder haben wir uns ganz gut eigentlich drin eingerichtet? Ja? Es gibt diese alten Lieder, die man heute nicht mehr so gerne singt. Diese Welt ist eine Wüste. Da sagen wir, hier, wir haben doch eine wunderbar bewässerte Oase hier. Ja? Lauter Palmen, ja? Lauter Springbrunnen. Wo ist denn da die Wüste in der Welt? Ja, wisst ihr, wenn wir das singen wollen, dann müssen wir die Welt geistlich sehen. Dann müssen wir uns fragen, was haben denn die Lüste und Belustigungen dieser Welt meinem inneren Menschen zu geben? Was haben sie für einen Wert in Bezug auf die Ewigkeit? Und dann können wir tatsächlich sagen, diese Welt ist eine Wüste. Sie bietet uns keine geistlichen Quellen, nicht Wasser des Lebens, sondern alles Mögliche, Feuerwasser, ja? Irgendwelche Berauschungen, irgendwelche trügerischen Belustigungen, tanzen, Kino gehen, vor irgendwelchen quadratischen, blauen, flackernden Bildschirmen sitzen stundenlang und sich irgendwie steuern und unterhalten lassen. Das sind die Vergnügungen dieser Welt. Und wenn wir sie geistlich sehen, müssen wir sagen, in Bezug auf die Ewigkeit und den Himmel, werden wir das nur mal alles bereuen. Das hat uns nichts gebracht und kann uns auch gar nichts bringen. Und in dem Sinn ist es eine Freude für einen Gläubigen, wenn er weiß, dieses ganze Erdendasein, wo auch ich immer wieder in die irdischen Dinge mit hineingezogen und befleckt worden bin, das hat einmal ein Ende. Ich werde von dem Herrn bereitet sein für die Himmelsherrlichkeit und dann werde ich in dieser Himmelsherrlichkeit sein und auch die Gemeinschaft mit meinem Herrn wird eine vollkommene sein und nie wieder unterbrochen. Ist es nicht herrlich? Wie ist es denn im Moment? Ich fürchte, wir alle müssen immer wieder bekennen, es gibt hoffentlich Momente, wo der Herr uns nahe ist, wo sein Wort zu uns redet. Und dann gibt es wieder Momente, wo wir durch Sünden, durch Fleischlichkeit, durch Weltverstrickung an einen Punkt kommen, wo der Herr wieder ziemlich weit von uns weg ist. Erfahrungsgemäß, ja? Der Herr ist uns immer nahe, wenn wir sein Eigentum sind. Aber wir haben diese Gemeinschaft nicht so. Wir sind da ein Stück rausgeglitten und merken es oft erst hinterher, wenn das dann der Fall war. Und alle diese Dinge werden nicht mehr sein. Wir werden alle Zeit von dem Herrn erfüllt sein und alle Zeit die Freude, den Frieden, die Kraft des Herrn ohne irgendeine Schmälerung, irgendein Zurückgehen, irgendeine Betrübung erleben. Und das wird herrlich sein. Ganz gewiss herrlich sein. Und erst wenn wir diese Herrlichkeit so richtig sehen, dann kommt uns auch das Elend unseres Erdendaseins so richtig zu Bewusstsein, dass es dort eben in vielem noch nicht so ist. dass wir dort auch immer wieder Situationen haben, wo wir unseren Herrn Jesus betrüben und uns von ihm ein Stück entfernen und dann wieder zurücktasten müssen oder zurückkommen müssen zum Herrn. Und deswegen ist es so eine wunderbare Sache, dass wir wissen dürfen, all das hat ein Ende. Und wir haben die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, der Feind will uns diese Hoffnung und dieses Licht verdunkeln. Er will uns mit allen möglichen Dingen beschäftigen, die uns hier auf der Erde festhalten und unsere Herzen beschweren. Ja, dass sie wie Steine sind und nicht sozusagen aufsteigen können zum Herrn. Und es ist so, dass wir selber in Gefahr sind, schläfrig und träge zu werden in dieser letzten Zeit. Wir haben das immer wieder schon einmal gesehen, ja. Aber auch hier steht es, wenn der Herr sagt, wacht jederzeit. Es ist klar, dass wir eben in der Gefahr stehen, einzuschlafen. Sonst müsste uns das der Herr nicht so deutlich sagen. Ja. Und das sind diese Punkte, wo der Herr zu unseren Herzen reden will, wenn er sagt, ich komme bald. Vielleicht lesen wir auch nochmal aus Lukas 12 einige Verse. Lukas 12, ab Vers 35. Da geht es auch um den wiederkommenden Herrn. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennend. Ja, ich denke, das ist auch so ein Bild für innere Bereitschaft. Ja? Also wenn die Lenden umgürtet waren, dann haben die damaligen Orientalen ihr langes Gewand so gebunden und geschürzt, dass sie sich jederzeit zum Kampf, zum Marsch, zum Aufbruch bewegen konnten. Das war auch für den Soldaten wichtig. Der musste einen Gürtel haben, der sein Gewand so gebunden hat, dass er jederzeit kämpfen konnte oder in den Kampf ziehen konnte oder dem Ruf zum Aufbruch folgen konnte. Ich denke, das ist auch hier das Bild. Und unsere Lichter sollen brennend sein. Ja, wenn unser Licht nicht brennt, dann sehen wir nichts. Dann tapsen wir in der Dunkelheit, haben keine klare Orientierung, wissen auch nicht, was uns bevorsteht, was vor uns steht im Weg. Und deswegen, die Lichter sollten beständig brennen. Das heißt auch, dass wir eben in einer Haltung der geistlichen Wachsamkeit sind, aber auch, dass wir im Licht leben, im Licht des Herrn Jesus. Dann heißt es Vers 36, und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten. Und da steht beständig erwarten. Ja, das gibt im Griechischen so eine Zeitform. Da geht es nicht um ein einmaliges Erwarten, sondern da geht es darum, beständig, jederzeit, alle Zeit, jeden Moment. Das ist eigentlich das, was der Herr gerne möchte und was uns so schwer fällt, ihn beständig zu erwarten. Wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm zugleich auftun. Glückselig sind jene Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sie schürzen und sie zu Tisch führen und hinzutreten und sie bedienen. Ja, glückselig. Also da wird uns eine Hoffnung gemacht. Wir werden eine große Freude haben, wenn wir in der rechten Bereitschaft zu dem wiederkommenden Herrn stehen und er wirklich wiederkommt, ja, dann wird unsere Hoffnung erfüllt sein und unsere Freude groß sein, dann werden wir auch den Lohn für die Mühen des Wachens genießen dürfen. Das ist diese Erwartung oder dieser Ansporn, den der Herr uns gibt. Und ich denke, das ist eben wichtig, dass wir da verstehen, der Herr möchte uns in dieser Hoffnung beständig erhalten und dass unser Leben von dieser Hoffnung der Wiederkunft her geprägt wird. Und dann werden wir als Fremdlinge leben. Als solche, die jederzeit aufbrechen und die jederzeit einen Marschbefehl bekommen. Und dann lässt man sich nicht irgendwie gemütlich nieder. Ja, ein Soldat, der weiß, es könnte jederzeit in der Nacht der Marschbefehl kommen, der macht auch kein Besäufnis normalerweise. Ja, der gibt sich nicht irgendwelchen Ausschweifungen hin, sondern der ist in der Bereitschaft. Es kann vielleicht in der nächsten Viertelstunde losgehen. Es kann in die Schlacht gehen und ich muss bereit sein. Ja? Dafür hat mich mein Herr eigentlich auch eben bestimmt, dass ich da dienstbereit bin, wenn sein Ruf kommt. Und diese innere Haltung als Knechte Gottes und als Mägde Gottes, die möchte der Herr in uns bewirken, dass wir doch wirklich sehen, wenn er bald kommt, wenn er jederzeit kommen kann, dann wollen wir die Dinge aus unserem Leben raustun, die uns in einer falschen Weise an diese Erde und diese Welt binden. Es ist klar, Wir müssen in dieser Welt leben. Es ist klar, es ist Gottes Wille, dass wir unseren Lebensunterhalt verdienen und ganz nüchtern auch dieses Leben ein Stück ordnen. Ja, man kann auch jetzt, würde ich jetzt nicht jemandem empfehlen, der jung ist, zu sagen, ja, ich zahle gar keine Rente mehr ein, ich weiß ja, der Herr kommt bald, wir brauchen uns nichts, um gar nichts sorgen. Ja, oder es gibt ja manche, die nehmen auch keine Krankenversicherung. Ja, das würde ich zum Beispiel nicht raten. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wie viel Versicherungen brauche ich denn eigentlich hier auf der Erde? Ja, und was für Dinge brauche ich hier noch auf der Erde? Muss ich wirklich ein großes Haus bauen? Für manche ist es vielleicht richtig, für andere ist es vielleicht irdischer Ballast, der sie ein Stück auch hindert und mit vielen Sorgen beschwert. Kann ganz unterschiedlich sein. Aber für jeden sollte klar sein, ich darf in dieser Erwartung leben, es kann jederzeit und es kann vielleicht bald dieser Ruf nach oben kommen. Und ich glaube, dass dann diese ganze bunte Szene hier unten auf der Erde uns nicht mehr so reizen und gefangen nehmen. Ich glaube, das ist jedenfalls Gottes Absicht, wenn er uns diese Dinge vor Augen stellt. Ja? Der wiederkommende Herr ist unsere glückselige Hoffnung. Vielleicht lesen wir mal gerade dieses Bibelwort aus Titus 2, in dem das so deutlich uns vor die Herzen gestellt wird. Und da wird auch etwas gesagt über unser Leben, über unsere Herzenshaltung, solange wir unterwegs sind zu unserem Herrn. Titus 2, Abvers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Also die Gnade Gottes ist die Grundlage für alles. Die Gnade Gottes ist es, dass wir überhaupt herausgerettet wurden aus diesem bösen Weltlauf, aus dieser sündigen, gottfeindlichen Welt. Und die Gnade Gottes ist es auch, die uns bewahrt und ans Ziel bringt. Ich denke, das ist ganz wichtig. Das ist das Fundament für alles. Und es ist sicher so, dass wir da einfach uns ganz bewusst sein dürfen, wenn wir gerufen werden, treu zu sein, heilig zu leben, besonnen, gerecht und gottesfürchtig zu wandeln, dann können wir das nur durch die Gnade Gottes, durch den Herrn Jesus, der in uns ist, durch die Kraft der Auferstehung und der Gnade. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit, ist eine elementare Wahrheit, aber ich denke, ja, wir müssen immer wieder uns das bewusst machen, dass wir nicht irgendwo in einen falschen Akzent fallen. Ja? Denn die Bibel gibt uns zwei Dinge. Auch im 2. Petrus 1 finden wir das. Auf der einen Seite zeigt sie uns, dass seine göttliche Kraft uns alles gegeben hat, was zum Leben und zum gottesfürchtigen Wandel notwendig ist. Also auf der einen Seite ist alles Gnade. Und wenn wir beim Ziel angekommen sind in der Himmelsherrlichkeit, werden wir dem Herrn Jesus nur sagen können, es ist alles dein Verdienst, dein Werk, deine Gnade und nichts kommt von mir. Und auf der anderen Seite ist es trotzdem so, dass diese Gnade uns erzieht und in Zucht nimmt, und uns befähigt, Willensentscheidungen zu treffen, persönlich auch bestimmte Dinge zu tun und andere zu lassen. Ja, das ist vielleicht dieser Zusammenhang, vielleicht habe ich den manchmal auch nicht so ganz ausgewogen betont, ja, dass eben die Gnade und das, was der Herr Jesus tut und getan hat, immer die Grundlage für alles ist, was wir tun sollen. Und trotzdem heißt es hier, wir sollen besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben. Das nimmt uns der Herr Jesus nicht ab. Wir haben also eine Verantwortung als Kinder Gottes. Wir haben eine Mündigkeit. Wir können solche und solche Entscheidungen treffen. Wir können solche und solche Wege wählen. Und der Herr appelliert an uns, dass wir ganz bewusst durch die Gnade, durch die Kraft Gottes das Richtige tun. Ja, das ist eigentlich der biblische Zusammenhang für diese Dinge. Und wir sehen das ja auch in 2. Petrus 1, Vielleicht erinnern wir uns daran noch dran. Ich denke, das ist ein ganz enger Zusammenhang. Da heißt es in Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Ja, ist alles Gnade. Alles kommt vom Herrn. Der Herr ist die Quelle für all unseren Segen, für all unsere Kraft. Wenn wir überwinden, dann überwinden wir nicht, weil wir so toll sind, weil wir alles richtig machen, sondern wir überwinden nur durch den Herrn Jesus. Aber auf der anderen Seite lehrt uns die Schrift auch dann in Vers 5, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Also die haben diese beiden Seiten in der göttlichen Balance. Gott gibt uns alles, er wirkt alles, aber er wirkt nicht ohne uns, nicht gegen uns und nicht, dass, als wären wir nur passive Marionetten oder irgendwelche mechanische Gefäße. Sondern Gott möchte, dass wir mit ihm wirken, dass wir mitgehen unter seiner Leitung und selber uns entscheiden und Schritte tun, um zum Beispiel den Lüsten der Begierden der Welt abzusagen, um zum Beispiel ganz bewusst diesen Mangel an Gottesfurcht, der in der Welt da ist, zurückzuweisen und um selber gerecht und gottesfürchtig zu leben. Ja? Aber das können wir alles nur tun, wenn wir in dieser lebendigen Erwartung stehen, in dieser glückseligen Hoffnung. Und ich selber denke, dass hier durchaus auch die Wiederkunft des Herrn Jesus zur Entrückung gemeint ist und sogar in erster Linie gemeint ist. Und der Herr erscheint ja auch uns. Er wird uns offenbar. Er wird den Gläubigen in seiner Herrlichkeit offenbar werden, in seiner Himmelsherrlichkeit, wenn er uns entrückt. Und dann kommt er natürlich auch für die Welt und wird auch für die Welt offenbar. Aber hier geht es um die glückselige Hoffnung der Gläubigen. Und das ist eigentlich in erster Linie eben die Entrückung. Und weil wir diese Hoffnung haben, genau deshalb leben wir für ihn als solche, die zu seinem besonderen Eigentum gehören und wollen einfach auch bestrebt sein, ihn zu ehren in der kurzen Zeit, die wir noch in dieser Weltzeit leben. Weltzeit, das ist Aion, das ist nicht Kosmos, die Welt, sondern das ist die Weltzeit. Und das erinnert uns daran, dass diese Welt nur für eine ganz bestimmte, von Gott festgesetzte Zeit existiert. Ihr Ende ist nahe. Und wenn wir wissen, dass diese Welt mit ihren ganzen Angeboten der Vergnügungen und der Sünde und der Reize ganz bald vergeht im Gericht Gottes, dann werden wir nicht mit ihr flirten und werden nicht eine falsche Hoffnung auf sie setzen. Das ist, denke ich, auch mit hier gemeint. Und dann gibt es noch einen anderen Aspekt, den uns die Bibel zeigt, und den finden wir in 1. Johannes 2, ab Vers 28. Da geht es auch um diese Hoffnung des wiederkommenden Herrn, der jederzeit uns in die Herrlichkeit holen kann. Und da lesen wir ab Vers 28. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Also das ist dieser Gesichtspunkt, den ich vorher schon erwähnt habe. Wenn wir wissen, wir werden einmal diesem strahlend herrlichen, heiligen Herrn begegnen. Und wir werden völlig im Licht sein. Vor ihm. Offenbar mit allem, was wir sind, mit allem, was wir denken, mit allem, was wir tun. Ja, was tun wir dann? Ich fürchte, einige von uns sagen, oh, da habe ich Angst davor. Oder? Ich denke, das geht vielleicht sogar jedem von uns in einer gewissen Weise so, dass wir denken, oh, möchte ich das wirklich jetzt? Und damit wir diese Freimütigkeit haben, damit wir freudig den Herrn erwarten, sagt die Bibel hier, schaut, dann lebt doch in der Gemeinschaft mit ihm. Und das ist ja 1. Johannes 1. Ja, wenn wir in dieser freudigen Hoffnung bleiben wollen, wenn wir den Herrn wirklich gerne erwarten und sagen wollen, komm Herr Jesus, dann sollten wir beständig in der Gemeinschaft mit ihm zu bleiben trachten. Und das bedeutet einfach, weil wir fallen da immer wieder raus, zum Beispiel durch Ärger, durch Zorn, durch Neidgedanken, durch böses Reden, durch alle möglichen Dinge, dass wir dann wieder zurückkehren, dass wir im Licht leben. Ja, das ist ja diese herrliche Verheißung in 1. Johannes 1, wenn wir unsere Sünden bekennen vor ihm, wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns beugen, wenn wir offenbar werden, schon hier im Licht Gottes, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wenn ich das lernen darf, vor ihm im Licht zu wandeln, nicht, dass ich perfekt wäre, kein Mensch ist perfekt hier auf der Erde, keiner ist da, der sagen könnte, ich sündige nicht mehr. Ja? Ich denke, es vergeht kein Tag, wo wir uns nicht mehrfach zu beugen haben und Sünden zu bekennen haben vor dem Herrn. So geht es mir jedenfalls. Aber wenn wir in diesem Licht wandeln, ja, was ist dann mit diesen Sünden? Sind die dann noch da? Werfen die einen Schatten auf uns, wenn der Herr Jesus in seiner Herrlichkeit wiederkommt? Nein, die sind weg. Sie sind gereinigt, sodass wir ganz rein vor ihm sind. Ja? Und das ist dieser Punkt, wenn wir wollen, dass wir freimütig und voller Erwartung den Herrn erwarten, dann ist es gut, wenn wir einfach in seinem Licht uns prüfen und die Dinge einfach vor ihn bringen und bekennen. Und dann sind sie weggenommen. Ja? Dann haben wir Freimütigkeit, wenn er offenbar wird, wenn er erscheint. Dann müssen wir uns nicht schämen, dass wir sagen müssen, Herr Jesus, du weißt ganz genau, diese und diese Sache habe ich Jahre mit mir rumgeschleppt. Ich habe sie nicht bereinigt und jetzt ist es zu spät. Jetzt kann ich sie nicht mehr bereinigen, vielleicht mit meinem Vater, mit meiner Mutter, mit meinem Bruder. Ja, natürlich, der Herr Jesus vergibt uns. Ja, das ist nicht etwas, was uns in die Hölle bringt. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann werden diese Dinge einfach zu unserer Beschämung dienen. Wenn die Gemeinde verherrlicht ist, dann steht sie vor dem Herrn und dann findet der Richterstuhl des Christus statt. Ja, dann wird diese Prüfung stattfinden, wo unser Leben im Licht Gottes geprüft wird. Und darauf bezieht sich aus meiner Sicht auch dieser Vers. Und wenn wir dann das, was wir erkannt haben, wirklich immer wieder vor den Herrn gebracht haben, dann haben wir da keinen Grund zur Beschämung. Was natürlich nicht heißt, dass der Herr uns noch vieles bewusst machen wird, was uns gar nicht bewusst wurde. Ja, wir haben ja viele Sünden, die werden uns in diesem Leben gar nie bewusst. Da sind wir einfach drüber weggegangen und haben das vergessen. Und der Herr wird uns auch das zeigen und er reinigt uns davon. Das ist ja auch eine Läuterung, die da geschieht an diesem Richterstuhl des Christus. Aber für uns ist wichtig, dass wir diese Hoffnung haben. Wir sind Kinder Gottes und er wird uns gleichgestalten seiner Herrlichkeit. Und dann sind diese ganzen Flecken und Schatten völlig weg. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist doch wunderbar. Und dann heißt es eben, jeder, der diese Hoffnung hat, jeder, der wirklich, dem das eine lebendige Hoffnung ist, der reinigt sich beständig. Das ist auch wieder dieses beständig. Ja? Nicht einmal und dann lassen wir es wieder schleifen für ein halbes Jahr und lassen alles auflaufen. Und dann kommen wir mal wieder zum Herrn und bringen da die Sachen, die wichtigsten jedenfalls, die anderen lassen wir bleiben. Ja? Sondern das heißt eigentlich, dass ich jeden Tag vor dem Herrn bin. Und wenn ich merke, ich habe zum Beispiel durch eine fiese Bemerkung, durch eine Achtlosigkeit, durch Egoismus den Herrn betrübt, lass es uns doch sofort bekennen. Und dann ist es weg. Dann ist auch die Gemeinschaft mit dem Herrn wieder ungetrübt da. Und dann haben wir auch Zuversicht und Freudigkeit, wenn er wiederkommt. Weil wir wissen, wir sind in einem bereinigten Verhältnis mit dem Herrn. Ja? Soweit es eben in unserer Schwachheit möglich ist. Das ist nie perfekt. Ja? Aber wir dürfen im Licht wandeln, so wie er im Licht ist. Wir dürfen uns reinigen und das heißt auch heiligen. Ja? Uns einfach das wegtun, was den Herrn betrübt. Und auch das tun wir nicht aus einem gesetzlichen Druck, sondern dieses Reinigen und Heiligen geschieht aus Liebe zum Herrn, weil wir danach streben, ihm ähnlicher zu werden, der uns erlöst hat und der für uns alles gegeben hat. Und dieses Wort Hagnizo, das kommt auch nochmal vor in einem anderen Zusammenhang in 2. Korinther 11. Und da bin ich dran erinnert worden, das wollen wir vielleicht auch nochmal kurz lesen, weil das genau auch diese Gedanken Gottes auch Bezug auf die Gemeinde widerspiegelt. Da heißt es ja in 2. Korinther 11, Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche, und da kann man eben auch sagen, als eine reine oder heilige Jungfrau Christus zuzuführen. Da steht also genau auch dieses Hagnos, das auch eben bei diesem Reinigen in 1. Johannes 3 steht. Also es geht darum, dass wir im Angesicht dieses Bräutigams, dieses Herrn, der so viel für uns gegeben hat, sein Blut für uns gegeben hat, dass wir da all das wegtun, was ihn betrüben könnte, was ihn hindern könnte, dass wir einfach bestrebt sind, soweit es an uns liegt, als eine reine Jungfrau. In dieser schmutzigen Welt zu leben. Wir sollen uns von der Welt unbefleckt halten, sagt Jakobus. Ja, das ist genau das. Ja. Und das heißt auch, wenn wir uns befleckt haben, dann waschen wir uns in dem Blut des Lammes. Dann geht es weiter. Weiter dem Herrn entgegen. Und das ist genau dieser Punkt. Auch als Gemeinde sollten wir bestrebt sein, wenn der Herr wiederkommt, dass wir uns reinhalten, dass wir Dinge wegtun vor dem Angesicht des Herrn, was seine Gemeinde beschmutzen will, was den Herrn betrübt. Das sollte unser ganz natürliches Herzensbedürfnis sein. Und dass wir wirklich danach streben, dem wiederkommenden Herrn ja auch in Liebe und Gehorsam entgegenzugehen und einfach auch als Gemeinde in dieser Heiligkeit zu leben, die der Herr uns als Stellung geschenkt hat und eben da Dinge wegzutun, die ihn betrüben können. Das gilt also für uns persönlich und das gilt für uns als Gemeinde. Und dann ein letzter Gesichtspunkt, der mir auch wichtig geworden ist, den finden wir im 1. Petrusbrief. Und zwar geht es darum, dass die Hoffnung des wiederkommenden Herrn uns auch Mut gibt, in allen Anfechtungen und Prüfungen, denen wir hier auf der Erde ausgesetzt sind. Und das lehrt uns der Apostel Petrus im 1. Kapitel seines ersten Briefes. Da lesen wir ab Vers 6. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen oder Prüfungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seele. Ich denke, das spricht auch von dieser Hoffnung der Entrückung. Denn wenn wir entrückt sind, dann ist diese Errettung der Seelen vollendet. Dann sind wir wirklich in dieser Himmelsherrlichkeit umgestaltet. Dann kann uns nichts mehr irgendwie von dieser Erde her runterziehen, beflecken, beschmutzen. Aber hier auf der Erde, solange wir hier sind, hat Gott es so verordnet, dass wir in mancherlei Prüfungen und Nöten sind. Wir gehen durch Bedrängnisse, persönlich, auch als Gemeinde. Wir gehen durch Prüfungen. Der Herr sendet uns in alle möglichen Schwierigkeiten, damit wir geläutert daraus hervorgehen. Das ist ja der Gedanke, den wir hier finden. Ja, dass Prüfungen von Gott nicht irgendetwas ein Zeichen sind, dass er es böse mit uns meint, dass er uns irgendwie fertig machen will, so stellt es dann der Teufel oft dar in unseren Herzensgedanken. Ja, jetzt hat dich Gott in die Klemme genommen, jetzt macht er dich fix und fertig. Und das ist natürlich völlig böse und verdreht, das stimmt gar nicht. Sondern wenn eine Prüfung von Gott verordnet wird in unser Leben, dann bewirkt sie, dass unser Glaube sich bewähren muss, dass er echter wird. Wisst ihr, ein Glaube, der bloß ein Lippenbekenntnis ist, Ja, ein Glaube, der sozusagen nur ein Schönwetterglaube ist, ja, der kann echt sein oder auch unecht. Ja, wenn du die ganze Zeit die Segnungen Gottes genießt und alles toll läuft in deinem Leben, du sagst, ich freue mich an Gott und ich bin Gott dankbar, das ist schön. Aber die Freude und die Dankbarkeit wird erst richtig auf Echtheit geprüft, wenn es mal nicht so toll läuft. Wenn plötzlich Leiden und Schwierigkeiten kommen, Zerbruch, Enttäuschung unserer Hoffnungen und Pläne, dann wird's echt, dann wird's ernst mit unserem Glauben, oder? Ist er dann immer noch da oder hat er sich dann verflüchtigt? Ist er nur dann da, wenn Gott uns am laufenden Band Gebetserhörungen schenkt und uns segnet ohne Ende? Aber sobald die geringste Schwierigkeit ist, dann fangen wir an zu murren und uns enttäuscht vom Herrn abzuwenden? Ich denke, das ist hoffentlich nicht so. Das wäre jedenfalls nicht die Haltung, die eines Kindes Gottes würdig wäre. Sondern wir sind gerufen, dem Herrn zu vertrauen, auch wenn er uns ins Feuer der Läuterung bringt. Und dann wird unser Glaube tiefer gegründet. Er wird auf seine Echtheit geprüft und bewährt. Also das heißt, die Echtheit wird erwiesen in der Krise, in den Tiefen, nicht in den Höhen. Und das andere ist aber auch, er wird geläutert. Ich denke, ich habe das hier auch schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal, dass eben dieses, der Gedanke der Erprobung durchs Feuer ja bedeutet, dass einfach durch dieses Erhitzen des Goldes Schlacken, unechte, unedle Beimischungen aus dem Rohgold entfernt werden. Ja? Das muss kochen und dann gibt es diesen Abschaum, dieses Brodelnde, wo die ganzen Beimischungen dann oben drauf schwimmen und abgeschöpft werden und dann wird es nochmal erhitzt und nochmal, ja? Bis das Gold rein ist, frei von Beimischung. Und das ist die Wirkung der Prüfung, die Wirkung des Feuers, das Gott in unserem Leben vielleicht manchmal anzündet, dass wir frei werden von unedlen Beimischungen, dass wir in der Prüfung merken, und ich denke, das geht jedem von uns so, ich weiß nicht, wie es euch geht, also wenn ich in Krisen bin, dann merke ich erstmal, was in meinem Herzen alles drin ist, ja? Wie viel Murren, wie viel Wut und Ärger vielleicht über bestimmte Umstände oder auch über bestimmte Menschen, dass da einfach Reaktionen sind und Haltungen, die nicht in Ordnung sind vor Gott. Und das ist die Gelegenheit, dass wir uns drüber beugen, dass wir die Dinge ablegen, dass wir sie bekennen vor dem Herrn und einfach merken, ja, jetzt darf ich Sanftmut und Demut anziehen. Jetzt darf ich lernen, Bruderliebe zu üben, Vergebung zu üben, Langmut zu üben, Geduld, was auch immer da an Lektionen in unseren Prüfungen drin ist. Es sind immer kostbare, gute Lektionen von unserem guten Gott. Und wenn wir sie lernen, wenn wir durchgehen, werden wir merken, und das merkst du gar nicht so direkt, ja, aber du merkst plötzlich, ja, irgendwas ist anders geworden. Ja? Ich darf jetzt sanftmütiger sein. Ich darf mehr lernen, Situationen zum Beispiel aus Gottes Hand anzunehmen als vor der Krise. So sollte es eigentlich sein. Es gibt natürlich auch Fälle, wo es anders läuft, wo eine Krise bewirkt, dass wir uns vielleicht verhärten, dass wir vielleicht stecken bleiben in unserem geistlichen Leben mit dem Herrn und bitter werden und unversöhnlich werden oder einfach die Lektion nicht aus der Hand Gottes annehmen. Und dann gibt es Probleme. Dann gibt es Verkrüppelungen in unserem Glaubensleben. Dann gibt es Knoten und Blockaden, die das Wirken des Geistes Gottes in unsere Beziehung zum Herrn vielleicht auf Jahre hinaus beeinträchtigen und schief werden lassen. Aber das ist nicht Gottes Absicht mit den Prüfungen. Ja? Das ist, weil wir oft falsch reagieren drauf. Wir haben eben eine Verantwortung, dass wir wirklich dem Herrn stillhalten, dem Herrn die Dinge bekennen, im Licht Gottes uns prüfen lassen, wenn er uns prüft. Und ich denke, das ist etwas Kostbares. Das ist etwas, was befreit. Also man merkt dann richtig, oh, jetzt habe ich auch Ballast ablegen dürfen. Das sollte uns ja als Kinder Gottes eine Freude sein, wenn wir merken, ich kann eine Fehlhaltung, die Gott jetzt aufgedeckt hat, weglegen und mit Gottes Hilfe lernen, sie zu überwinden. Dann wird der innere Mensch atmet auf, der ist wie befreit. Ja? Das ist wirklich eine Last, die uns vielleicht niedergedrückt hat. In Hebräer 12 lesen wir, dass wir jede Last der Sünde und all das, was uns beschwert, ablegen sollen, damit wir laufen können. Und diese Dinge, das geschieht in den Prüfungen. Der Herr prüft uns durchs Feuer. Und wenn wir da drin sind, dann dürfen wir den Blick auf den Ausgang werfen. Auf das Ende, das der Herr Jesus uns durch diese Prüfungen geben will. Und das schenkt uns hier der Vers 7b und die anderen Worte hier. Das ist so wunderbar. Erst einmal sind wir vielleicht traurig in den Prüfungen, bedrückt. Das macht uns Not, das ist ja auch verständlich. Aber dann dürfen wir wissen, ja, am Ende wird das Ganze Lob, Ehre und Herrlichkeit offenbar machen. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, wenn wir vor ihm stehen, dann werden wir auch das Lob empfangen, aber dann werden wir auch erfahren, wie herrlich und schön und wunderbar er ist, wie groß seine Gnade und Liebe zu uns ist. Jetzt noch sehen wir das alles nur im Glauben. Es gibt manche Christen, die wollen unbedingt gerne schauen und fühlen, schon jetzt, und die kommen dann in Irrtümer rein. Die sitzen irgendwelchen falschen Propheten auf, die ihnen Visionen von einem Jesus vorgaukeln. Aber die Bibel sagt, wir sehen ihn jetzt nicht. Wo sehen wir ihn denn? Wir sehen ihn in der Bibel. Heute Morgen haben wir diese wunderbaren Worte aus dem Kolosserbrief gelesen, wo der Herr uns in seiner Herrlichkeit geschildert wird. Und das ist Nahrung für den inneren Menschen. Der äußere Mensch hat hier keine Nahrung, der hat auch nichts zu melden. Ja? Wir können mit dem äußeren Menschen übrigens den Herrn Jesus nie sehen. Denn wir werden ihn erst sehen, wenn unser Fleisch von uns weggetan ist und wir auferstanden und verherrlicht sind. Ja? Weil Fleisch und Blut können die Herrlichkeit des Himmels nicht erben. Also wenn wir auferstanden sind, dann werden wir ihn sehen. Aber jetzt ist uns verordnet, dass wir noch im Glauben wandeln und nicht im Schauen. Dass wir dem Herrn still vertrauen, auch wenn wir nichts fühlen, auch wenn wir den Ausgang nicht sehen, dass wir sagen, Herr Jesus, du hast einen Ausgang aus meinen Prüfungen bereitet und du gibst mir auch die Kraft, sie durchzustehen. Und das Ende wird sein, Läuterung, Reinigung, der Herr kommt zu seinem Ziel. Wenn wir ihm stillhalten, wenn wir ihm vertrauensvoll mit ihm gehen, an seiner Hand, er führt, aber wir müssen mitwollen. Das soll nicht sein wie die Rosse und die Maulesel, denen man Zügel anlegen muss. Wir sollen uns durch die Augen des Herrn leiten lassen, idealerweise. Ja? Seinen Winken folgen und dann ist es auch etwas Schönes und Herrliches, selbst durch Krisen und Prüfungen zu gehen. Am Ende steht der Herr Jesus selber. Am Ende steht die Herrlichkeit, dass wir ihn sehen, wie er ist und dass wir uns über ihn jubelnd freuen werden, heißt es hier. Mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Also das ist eine Freude, die wir hier auf Erden noch gar nicht so richtig erleben können. Die wir erst im Himmel so ganz erleben werden. Eine Freude, die letztlich auch eben aus dieser Befreiung von dem Fleisch und von all dem mitfolgt, was uns jetzt den Blick auf den Herrn oft noch verstellen will. Aber letztlich durch den Heiligen Geist dürfen wir solche Freude schon hier als ein Vorabportion sozusagen erleben und genießen. Ja? Immer wieder, wenn wir wirklich mit dem Herrn leben, schenkt er uns Freude, schenkt uns ein Hoffnungsstrahl, der uns ausrichtet auf das Endziel unseres Glaubens. Ja? Und das Endziel ist unser Herr. Das Endziel ist, dass wir bei ihm sein werden in der Herrlichkeit und dass nichts mehr betrüben wird, dass er auch alle Tränen abwischen wird, alle Betrübnisse wegnehmen wird, alle Befleckungen vollends ganz wegnehmen wird, auch was jetzt unseren Wandel angeht im Richterstuhl des Christus. Und danach ist das Kapitel Sünde, Bosheit, Versagen, Elend abgetan. Nie wieder brauchen wir darauf zurückzuschauen. Jedenfalls nicht in Reue. Ja? Wir haben dann erlebt, wie der Herr uns völlig ans Ziel gebracht hat. Und das sollte uns doch eine Hoffnung sein, dass der Herr Jesus bestrebt ist, uns an das Ziel der Herrlichkeit zu bringen und dass wir hier auf der Erde bestrebt sein wollen, ihn zu ehren, ihm zu dienen, ihm nachzufolgen und einfach auch durch die Prüfungen durchzugehen, bis er sie wegnimmt. Und solche Prüfungen haben wir als Einzelne, solche Prüfungen haben wir auch als Gemeinden oft. Es gibt geistliche Kämpfe, es gibt Dinge, wo unsere Treue erprobt wird, wo unsere Langmut, unsere Bruderliebe erprobt wird, auch im Miteinander untereinander. Das ist völlig normal und selbstverständlich. Ich habe das schon mal erwähnt in der Endzeit. Die Endzeit ist nach Daniel 12 und 11 eine Zeit der Sichtung und der Erprobung und der Bewährung. Und da müssen wir mit solchen Dingen rechnen. Wir dürfen aber trotzdem wissen, unser wunderbarer Herr wird das gut hinausführen. Das Endziel ist Herrlichkeit. Und dann wird die Gnade und Liebe Gottes zu ihrem Ziel gekommen sein und wir werden uns jubelnd freuen und wir werden ganz gewiss sagen dürfen, alles das ist allein die Ehre und das Verdienst unseres Herrn Jesus. Nichts ist unser Verdienst. Und deswegen lasst uns mitten in den Niederungen des Alltags wirklich diesen wiederkommenden Herrn beständig erwarten. Und lasst es eine Hoffnung sein, eine glückselige, eine herrliche Hoffnung, die unser Leben nach oben zieht, unser Herz nach oben zieht, wenn alle möglichen Dinge uns nach unten ziehen wollen. Möge der Herr uns dazu Gnade schenken. Amen.
Lasst uns das Lied 380 singen. Wir wissen nicht den Tag noch die Stunde.
Wir wissen nicht den Tag noch die Stunde, in der unser Herr kommen wird. Nur der kann ihn freudig erwarten, der sein Leben an Jesus verliert. Versäume keine Zeit mehr, die Zeit fliegt schnell dahin. Sag mir, wird dein Leben, was hat's für einen Sinn? Wir wissen nicht den Tag noch die Stunde, in welcher unser Herr kommen wird. Nur der kann ihn freudig erwarten, der sein Leben an Jesus verliert. Drum handelt, bis ich komme, so hat der Herr gesagt. So schallt es durch die Zeiten, und heute sind wir gefragt. Wir wissen nicht den Tag noch die Stunde, in welcher unser Herr kommen wird. Nur der kann ihn freudig erwarten, der sein Leben an Jesus verliert. Er hat für jeden sie nur sehen, auf seine Weisung achten und im Gehorsam gehen. Wir wissen nicht den Tag noch die Stunde, in welche unser Herr kommen wird. Nur der kann ihn freudig erwarten, der sein Leben an Jesus verliert. So gib ihm heute ein Leben, verliere keine Zeit. Steh ganz ihm zur Verfügung und geh es auf durch Leid. Wir wissen nicht den Tag noch die Stunde, in welche unser Herr kommen wird. Nur der kann ihn freudig erwarten, der sein Leben an Jesus